Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Es ist Sonntagmorgen und wir sind zurückgekehrt aus Nürnberg. Heute gibt es eine Sonderfolge Librett, sage ich schon, mit einem Schwerpunktthema zu einem ganz besonderen Highlight, was wir uns auf der Spielwarenmesse 2020 in Nürnberg angeschaut haben. Und über die Messe geschlendert bin ich natürlich wie immer mit meinem guten Freund und Podcast-Partner Stefan. Schönen guten Morgen, Herr Krimi-Master.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Manuel.
Allmächt, wir sind zurück aus Nürnberg und es war spannend wie jedes Jahr. Wir wollen auch dieses Jahr gar nicht so sehr über die Messe an sich reden, sondern wir haben uns jetzt auch mal ein zentrales Thema rausgesucht, was wirklich eine Besonderheit war und für mich auch eines der Highlights. Ich hatte das auf der Gen Con in Indianapolis schon hinterm Glaskasten gesehen, habe dort dann schon versucht, einen Termin mit denen auszumachen und es hat dann aber erst in Nürnberg geklappt, weil die dann natürlich dort auch schon komplett ausgebucht waren. Das Ding war auch noch nicht so ganz vorangeschritten von der Entwicklung und jetzt hat es endlich geklappt. Wir hatten unseren Termin bei Teburo. Teburo, Stefan, haben wir gelernt, ist die japanische Aussprache, wenn Japaner lautschriftmäßig Table sagen wollen. Und das ist quasi eine Beschreibung für einen westlichen Tisch. Teburo, und wir reden ja über Brettspiele, deswegen ist der Name ja eigentlich ganz gut gewählt.
Eigentlich schon, aber ich konnte mir die ganze Zeit nicht merken.
Ich auch.
Wieder gesagt. Okay, Teburo, ja, so heißt das, genau. Also, aber ich kann natürlich verstehen, warum sie sowas gewählt haben. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen diesen Markt ansprechen, auch mit dem Namen. Und es sind nun mal, ja, das, was sie haben, ist ja was für ein Tisch. Also ihr Brettspiel wird ja wirklich, er nimmt den Tisch ja auch ein, wenn man den so ausklappt. Das ist nämlich eigentlich eine Konsole für Brettspiele. So würde ich es, glaube ich, jemandem erklären als erstes Mal.
Ja, eine Konsole oder eine Plattform, haben Sie vielleicht auch selber so gesagt. Konsole haben Sie auch schon mal gesagt. Geht schon in die Richtung, weil eine Konsole definiert für mich, es ist ein technisches Basisgerüst, auf dem man verschiedene Spiele spielen kann. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Es ist ein System, was Brettspiele und Videospiele so ein bisschen miteinander verschmelzen lassen möchte. Teburo hat den Ansatz, Brettspiele so haptisch zu lassen, wie Brettspiele sind. Also man soll richtig Würfel auch in die Hand nehmen, man soll Figuren in die Hand nehmen, man hat Karten, man hat Plättchen, alles, was zu einem guten Brettspielabend natürlich auch dazugehört. Aber Teburo als Unterlage soll eben eine Basis schaffen, um diese Spiele auch zu bereichern mit virtuellen Systemen, mit Tablets, mit Handys, mit Computer im weitesten Sinne, um das Spielerlebnis im Endeffekt sogar besser zu machen, was ein normales Brettspiel, wo es ja oft dran scheitert. Also gerade die Zuhörerinnen bei uns, die vielleicht sich immer so ein bisschen abgeschreckt fühlen von Brettspielen, weil sie sagen, oh, dann muss man da am Ende irgendwie so viel Buchhaltung machen. Das kennen wir beide ja auch zu Genüge. Es gibt wirklich Spiele, wo du danach halt dran sitzt und rechnest und Punkte zusammen addieren musst oder wo du halt mittendrin merkst, oh Mist, wir haben eine Regel ja komplett falsch gespielt. Man hätte ja immer nur das und das machen dürfen. Wir haben aber immer das und das gemacht und keiner hat's gemerkt. Und genau diese Schwachpunkte, die Brettspiele ja ganz offensichtlich haben, die soll Teburo ausbessern.
Genau, also gerade sowas wie die Regeln, dass die halt gleich über das Tablet, was da dann sozusagen integriert wird, erklärt wird. Also dass man starten kann und mit den, ja, das Tablet sagt dir, nimm das, mach das, beweg die Figur dorthin. Also ist eigentlich ziemlich klar, was zu machen ist und was zu tun ist. Und ich finde, es ist schon eine gewisse Kunst und auch ein Handwerk, das so umzusetzen, dass diese Verschmelzung funktioniert. Das kann nämlich schnell in so eine Richtung gehen, dass man zum Beispiel dann alles über das Tablet macht. Also zum Beispiel das Würfelwerfen, dass man dann sagt, ah, ist ja praktisch, jetzt haben wir das Ganze ja da. Und das würde aber nach und nach das Brettspiel aushebeln. Also genau diese Grenze zu finden, was macht man noch haptisch, wie du es gesagt hast, also was möchte ich noch in der Hand haben und ausführen und inwieweit kann man eben Sachen abgeben an das Tablet und dass das eben ausgelagert wird. Und ich finde es auch zum Beispiel sehr praktisch, dass sie hier auch das Handy integrieren. Das heißt, jeder von uns hat inzwischen ein Smartphone, also kann ich das einfach verwenden mit in dem Spiel und kann dadurch zum Beispiel Karten ersetzen, weil dann kann ich einfach immer nachgucken, was sind meine Stats gerade, ich kann irgendwas, wird automatisch dann aktualisiert. Wenn ich einen Lebenspunkt verliere beispielsweise, geht halt das automatisch runter und ich muss nicht selber irgendwas runtersetzen. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich gut finde, die einem eben abgenommen werden. Und da ist eben dann die Frage, inwieweit kriegen sie das hin, dass man diesen Spagat zwischen Brettspiel und Videospiel schafft.
Ja, und sie haben es uns ja jetzt dann vorgeführt. Wir haben auch eine kleine Partie Zombieside mit denen zusammen gespielt, also so die ersten paar Züge. Und konkret erklären wir jetzt mal, wie das funktioniert. Und zwar, diese Teburo selbst ist wie so eine Spielmatte, könnt ihr euch vorstellen. Das ist so eine Matte, die klappt man so 3-4 Mal auf und da sind Sensoren eingearbeitet. Also das ist ein Grid, ein Raster mit Sensoren, die in diese Matte eingearbeitet sind, die so im Abstand von, 6, 7, 8 Zentimeter oder so sind so Sensoren eingearbeitet. Und die sind angeschlossen an so ein kleines, Kästchen. Das ist quasi die eigentliche Konsole, die per WLAN, per Funk eben dann sich verbindet mit eurem Tablet und so weiter. Und da ist halt die zentrale Recheneinheit drin. Die braucht halt ein bisschen Strom. Die haben aber auch gesagt, da kann man auch eine Ladestation, Netzteil oder so dranhängen. Also muss man nicht unbedingt eine große Steckdose dabei haben. Funktioniert also auch auf der Hütte, wenn man irgendwie ein Ladegerät oder sowas dabei hat. Na, wie heißen die denn? So eine Powerbank. Powerbank wollte ich sagen, genau. Und diese Sensoren, die reagieren darauf, wenn da Figuren drauf sind. Der Gag an der Sache ist aber, dass die Brettspielplatten, also wenn ihr so einen Dungeon Crawler euch vorstellt, wenn ihr Zombie seid, kennt, da hat man halt so von oben so verschiedene Räume, die man dann unterschiedlich je nach Mission zusammenlegt. Das fühlt sich an wie ein Brettspiel. Es sieht auch aus wie ein Brettspiel. Der einzige Unterschied zum normalen Zombie Side war, dass an bestimmten Stellen eben diese Sensorenfelder markiert sind. Weil wenn du mit einer Figur läufst, beim normalen Brettspiel läufst du halt einfach diesen einen Schritt und alle gucken, okay, war wohl der richtige Zug, passt, hat keiner was zu meckern, dann kann die da stehen bleiben. Und bei dieser elektronischen Unterstützung berührst du mit deiner Figur einmal diesen Sensor, um anzugeben, ich bin in diesen Raum gegangen oder ich möchte gerne diesen Raum untersuchen oder du hast auch so ein Waffen-Icon, das sah aus wie so ein Molotow-Cocktail. Wenn du den auf diesen Sensor stellst, dann bedeutet das halt zum Beispiel, du möchtest einen Angriff gegen einen Alien in diesem Raum oder gegen einen Zombie in diesem Raum ausführen. Also so ein bisschen wie früher auch. Es gab ja schon immer mal so elektronische Spiele, King Arthur oder wie das Ding heißt, wo man eben auch so Figuren auf so Platten stellt. Die waren dann halt immer mit so einem zentralen Elektronikteil verbunden. Hier funktioniert es dann eben halt über das Tablet. Und in dem Moment, wo du diesen Sensor berührst, reagiert dann das Tablet oder dein Handy. Also man kann das wahlweise mit einem zentralen Handy spielen, was dann rumgegeben wird oder Tablet. Oder du hast ein Tablet als eine Art Monitor aufgestellt. In unserem Fall war das jetzt so mit der Vollausrüstung und jeder hat sein eigenes Device noch. Das kannst du dann eben unterschiedlich handhaben, je nachdem, wie viele Devices dann zur Verfügung stehen. Und das war es im Endeffekt. Also es fühlt sich an wie ein Brettspiel, aber halt die Elektronik übernimmt dann die Kampfanimationen, die Sounds und fordert dich eben dazu auf, gewisse Dinge zu tun. Also in dem Fall löst du den Kampf aus und dann steht da, Stefan, nimm 2 Würfel und würfel. Schau, wie der Kampf ausgeht.
Ja, und dann, das hat mich beeindruckt, dass man diese Würfel werfen kann und dann wird automatisch das Ergebnis angezeigt. Also ich sehe, ich habe eine 1 und eine 5 gewürfelt und auf dem Tablet steht 1 und 5. Hm. Und ich muss das nicht unbedingt werfen auf diesem Brett. Das wollte ich noch sagen, das muss ich wirklich so vorstellen, einfach nur wie so eine schwarze Matte. Das ist wirklich nur schwarz, da ist eben von vornherein nichts drauf, sondern man legt die Komponenten dann je nach Spiel andere Sachen drauf. Also kann es auch immer anders aussehen. Und wenn ich die Würfel dann geworfen habe, ist es eben sofort drin. Und ich habe trotzdem noch dieses Gefühl, ich spiele ein Brettspiel, weil ich habe diese Würfel. Also ich tue was mit denen und man guckt drauf. Und dann wird aber entsprechend, wenn ich jetzt einen Treffer erzielt habe, ich habe eine 5 und eine 2 gewürfelt, das reicht für einen Treffer, sieht man gleich eine passende Animation drauf und man hört die Geräusche dazu. Und das ist, was mich beeindruckt hat. Diese Art der Immersion kenne ich so von Spielen nicht, weil eigentlich ist immer genau das, was bei Brettspielen fehlt, sowas wie eine Soundkulisse oder so eine Untermalung von dem Ganzen. Und das hat hier sehr gut funktioniert. Ich nehme meine Figur und gehe in einen anderen Raum und höre dann die Schritte, wie ich zack, zack, zack gehe. Und dann im nächsten Raum werden Zombies gespawnt, dann hört man das und das kommt eben so raus. Und dadurch war ich da drin und plötzlich kommt dann irgendeine Person, die von denen gefangen ist, und spricht eben auch, den muss man wirklich sagen, sie haben eine sehr gute Vertonung, haben auch irgendeinen Futurama-Sprecher zum Beispiel im Englischen dabei gehabt. Dadurch hat das Ganze auch hochwertig gewirkt. Also ich fand mich da wiedergefunden. Ich habe da wirklich das Gefühl gehabt, ja, okay, ich bin in einem Zombie-Spiel und ich kriege das Ganze hier mit. Gerade die Geräusche waren für mich das, was ich da bemerkt habe, was mich so reingezogen hat. Also wenn ich eine Shotgun ziehe und ich höre das entsprechende Tsch-tsch, dann ja, bin ich da irgendwie drin und das haben sie gut gemacht.
Ja, und es war halt wirklich perfekt. Also es wurde uns sofort klar in dem Moment, dass damit auch wirklich coole Legacy-Spiele, Story-based Games verwirklicht werden können. Also das war jetzt eine neue Version von Zombicide, das nennt Evolution, wo halt eben eine neue Geschichte erzählt wird, die so richtig Legacy-mäßig dann halt auch voranschreitet. Du erledigst Dinge, du triffst Entscheidungen. Also wir sind halt einmal in den Raum gekommen, da hing dann einer, den haben wir befreit. War mit einer coolen Cutscene, so Comic-Grafik hast du ja schon gesagt, mit Vertonung und allem drum und dran wurde das dann so präsentiert und dann triffst du halt auch Entscheidungen, dann kam halt auf deinem Display, weil du die Shotgun hattest, möchtest du ihm eine Shotgun geben, damit er uns unterstützt oder vertrauen wir ihm nicht und geben ihm keine Shotgun, kann ja auch sein, der ist böse zu uns und das kann man sich ja jetzt wunderbar vorstellen, was für großartige neue Brettspielwelten man damit aufmachen kann, wo man eben halt auch so eine Story wie von einem guten Game Master erzählt bekommt, ja, also alle können mitspielen, alle können aktiv teilhaben und auch so Sachen wie Verräter zum Beispiel. Es hätte ja auch sein können, dass auf dem, also Martin Klein war mit uns dabei, dass auf seinem Display zum Beispiel steht, hey, der Typ, den ihr gerade befreit habt, der zwinkert dir zu, ihr seid beide irgendwie, gehört irgendwie zusammen, du musst jetzt versuchen, gegen die Gruppe zu arbeiten, ja. Dadurch, dass jeder sein eigenes Device hat, sind ja dann auch wieder solche Spielmöglichkeiten offen, über so Verräter und geheime Sachen miteinander auszutauschen. Dadurch, dass bei alle ein Device haben, auch wenn man es dann rumgibt, so Hotseat-Modus, kann man sich ja quasi auch Messages untereinander schicken. Also da sind so viele neue Möglichkeiten offen, die so in Brettspielen dann Einzug halten können. Deswegen war ich da wirklich schwer begeistert. Also ich war richtig angetan von der was auf den ersten Blick sofort möglich erscheint, was Brettspiele an Mehrwert generieren können durch dieses Tiburo.
Ja, das ging mir genauso. Also ich wollte sofort auch weiterspielen, hätte gerne auch geguckt, was haben sich für Ideen noch einfallen lassen, in welche Richtung geht das Ganze. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur, inwieweit wird das ausgereizt? Also inwieweit wird das System auch so umgesetzt, dass zum Beispiel andere Brettspiele damit auch funktionieren können. Mhm. Da kann man sich ja wirklich noch sehr, sehr viel denken, in welche Richtung es gehen kann. Aber dazu muss es natürlich, wie bei jeder anderen Konsole, auch einen gewissen Grundstock geben. Also es müssen Brettspiele auch angeboten werden dafür. Und deswegen ist halt wichtig, dass die Partner finden, die auch ja wirklich qualitativ hochwertige Spiele liefern. Und sie haben ja mit Cool Mini schon wirklich welche, die solche Spiele haben in ihrem Programm, also die auch eigentlich genau für so eine Konsole jetzt gut geeignet wären, weil die eben Geschichten erzählen, ja. Weil man da eben ja die passenden Figuren auch hat und in die Richtung es gehen kann. Ich fand es ein bisschen schade, dass man bestehende Brettspiele jetzt nicht dafür einsetzen kann, aufgrund dieser Struktur, dass eben diese Sensoren an gewissen Stellen sind. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme meinen Willen des Wahnsinns, was ich eh schon habe, und lege diese Pläne, also die verschiedenen Häuser einfach schon drauf, die Räume, die ich habe, und kann damit auch schon spielen. Das muss schon immer angepasst sein. Vorteil ist, was Sie gesagt haben, Sie können die Spiele herausbringen, angepasst für diese Konsole, und könnten da halt aber Kosten sparen, weil man halt zum Beispiel keine Karten drucken müsste, weil das sowieso auf das Device übertragen wird. Und das sieht man da eh dann seine Karten, die man hat, und könnte da einfach kurz drauf gucken. Das fand ich dann wieder, dass ich sage, okay, dann kommt es darauf an, was haben sie für ein Lineup am Anfang und wie gut funktioniert das Ganze auch, weil jetzt in der Theorie war es wirklich gut. Also was wir auch gespielt haben, da hat alles funktioniert. Die Würfel haben gut funktioniert, die Sensoren waren super. Das war eigentlich schon komplett spielbar und da hat nichts geknirscht oder nichts hat irgendwie nicht funktioniert. Das war beeindruckend, fand ich.
Wir haben dann natürlich auch sofort das gleich kritisch hinterfragt, wie funktioniert das jetzt dann mit weiteren Spielen und so weiter. Da waren sie auch gut drauf vorbereitet. Also man hat gemerkt, dass sich die Leute von Xplored, so heißt die Firma, die das jetzt eben da macht, der CEO, der David Garofalo, genau, der hat uns dann eben auch erklärt, dass sie da so einen Drei-Phasen-Plan jetzt planen. Also die erste Version wird jetzt erscheinen mit Zombicide Evolution Las Vegas. Das wird quasi das Launch Game. Und wenn die Kickstarter dann startet, das wird über Kickstarter dann finanziert, jetzt wahrscheinlich so irgendwann vor der Gen-Con so um den Dreh rum, also im Mai, Juni, Juli so um den Dreh soll das dann live gehen, die Kickstarter. Da werden sie dann wohl auch nochmal 2-3 Spiele mehr ankündigen, die dann auch schon aus diesem Simon, aus dem Cool Mini-Programm dafür adaptiert werden. Das wird dann so das Start-Line-Up werden. In der Phase 2 werden sie dann mit anderen Verlagen, also es wird dann nicht nur mit Simon und Asmodee Kooperationen geben, sondern eben auch übergreifend. Die werden dann angeschrieben, wo sie denken, dass die Spiele gut passen. Also es wird wahrscheinlich auch so Dungeon-Crawler-Geschichten werden, Sachen, die halt gut auf dieses Tablet da drauf passen. dann werden sie diese Verlage dabei unterstützen mit ihrem Know-how, wie diese Spiele adaptiert werden. Und Phase 3, da soll das Ding dann wirklich geöffnet werden. Da wird es dann SDKs geben für Entwickler, die dann selber ihre Apps dafür schreiben können. Es wird Lizenzmodelle geben, wo dann eben auch Indie-Studios, unabhängige Spieleentwickler, die jetzt bei keinem großen Verlag sind, sagen können, hey, ich möchte gerne ein Spiel dafür entwickeln, vielleicht auch ganz speziell dafür, gib mir doch bitte das Dev-Kit. Ja? Und dann wird es da Dev-Kits für geben, damit man dafür seine Spiele entwickeln kann. Also das ist so der Plan und der wirkte sehr durchdacht. Ja, wirklich das ja. In diesen drei Phasen zu machen, wie bei Standardkonsolen auch. Also ich meine, bei Sony und Microsoft läuft es nicht viel anders, wenn die eine neue Technologie entwickeln. Bei der Switch wird es wahrscheinlich ganz genauso gewesen sein, dass sie halt erstmal selber machen, dann an Entwickler gehen und später das Ding dann auch noch öffnen. Und von daher wirkte das schon wirklich sehr professionell und sehr durchdacht und nicht wie so ein Schnellschuss.
Genau, es hatte Konzept. Also den Eindruck hatte ich auch. Ich hoffe, dass es eben nicht nur etwas für Geeks wird, also dass nur Experten das anspricht, sondern dass vielleicht auch dadurch die Einstiegshürde gesenkt werden kann und so eher so ein Gateway auch möglich ist, wenn ich halt sage, vielleicht ein Videospieler auch, ja komm, setz dich mal hin, hier haben wir was das verbindet, die beiden Welten, vielleicht hast du daran Interesse, du musst auch keine großen Regeln lernen, sondern das machen wir währenddessen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung dahinter, wenn das so funktioniert, wäre ich wirklich happy.
Ja, absolut, weil gerade das, was ich am häufigsten höre von Leuten, die nicht so viel Brettspiele spielen, oh, ich bin so beeindruckt, wie du das immer machst, dass du immer so viel Regeln liest und das alles erklären musst und so weiter. Für uns Brettspieler ist es ja relativ normal geworden, ja, sich einfach erstmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde oder gar länger in manche komplexe Spiele einzuarbeiten, aber ich würde lügen, wenn ich sage, das macht Spaß. Also das ist halt einfach ein notwendiges Übel, um dann den Brettspielspaß danach zu haben. Also Regeln lesen macht mir keinen Spaß. Ich würde auch am liebsten immer gleich sofort loslegen und ein Regelvideo gucken und so. Klar, kann man machen, aber es ist nie so interaktiv. Ja? Es ist immer irgendwie so ein Kompromiss, den man da geht. Am besten ist es wirklich immer, es sitzt jemand mit dir zusammen am Tisch und ihr geht Schritt für Schritt durch, was bedeutet. Und das kann die App. Ja, die App kann wirklich sagen, hier, fangt einfach mal an, würfelt mal. Ja, also in dem Moment könnt ihr immer das und das machen. Wenn ihr das und das würfelt, könnt ihr das und das machen. Ihr könnt euch entscheiden, bla bla bla, los geht's. Und das ist halt genial. Also wenn das wirklich Einzug hält und Teburo das wirklich auch rauskehrt, als das ist unser Verkaufsargument, dafür müsst ihr erstmal diese Konsole haben. Aber wenn ihr das dann habt, werden alle anderen Spiele danach einfacher. Das könnte dann wirklich auch ein Massenphänomen werden. Massenkompatibel meinte ich natürlich, weil auch so klassische Eurogames, wie du gesagt hast, also ein ganz klassisches Eurogame, wo ich irgendwie meine Arbeiter irgendwo hinstelle, um eine Aktion auszuführen, die sind eigentlich wie gemacht für diese Teburo. Es müssen nicht immer irgendwelche coolen Minis da übers Brett geschoben werden oder Zombies besiegt werden. Man kann da auch ganz normal ein Agricola würde damit wunderbar funktionieren.
Ja, genau. Ich habe an Terraform Mars gedacht, das wird den automatisch dann. Und man sieht dann irgendwie noch so Grafiken dazu, wenn man irgendwas baut. Und man hat dann da vorne, muss man nicht selber immer die ganze Zeit hauswirtschaften, welche Marker hochgehen oder runtergesetzt werden. Das wird dann die ganze Zeit automatisch dann übernommen und sowas. Das fände ich zum Beispiel praktisch und gut.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sowas wie Kartenspiele damit auch macht. Also ich habe dann gefragt, was sind denn da alles für Sensoren machbar? Also Figuren haben natürlich immer so einen Sockel, das bietet sich natürlich an, da ist dann ein kleiner RFID-Chip drin und Magnetsensor und damit löst man dann diese Dinge aus, aber diese Chips kann man auch in Karten bauen. Also es ist auch überhaupt gar keine Frage, du könntest eben auch deine Karten auf dieses Raster legen und dann steht dann halt, das ist der Ablagestapel, alle Karten, die da hingelegt werden, werden halt registriert als Ablage, die anderen sind dann irgendwie halt, du spielst es irgendwie aus, also auch damit wäre das machbar. Du bist halt immer ein bisschen eingeschränkt mit diesem Raster, ist aber auch nur eine Frage der Zeit. Wir haben dann auch natürlich sofort uns gewünscht, dass das Raster irgendwie engmaschiger ist und dann haben sie schon gesagt, auch dafür gibt's schon einen Plan, sie haben schon so an so Folien gedacht, die man dann dazwischen legt, also quasi du könntest dir in Zukunft Upgrades kaufen mit weiteren Folien, die du auf dieses Raster legst, um dieses Raster mit weiteren Chips kleiner und enger zu machen. Auch durchdacht gewesen an der Stelle, ja.
Und es kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie halt der Launch dann sein wird. Also dadurch, dass der Kickstarter kommt, zusammen mit Zombicide, kann das natürlich sein, dass viele Leute sagen, ja, okay, dann probieren sie es mal aus und nehmen das mit dazu. Denn ich glaube, wenn es erstmal eine gewisse Basis gibt und das dann viele Leute haben, dann kann man natürlich auch noch weiterdenken. Das ist jetzt eigentlich so die Aufgabe, wie bei jeder anderen Konsole, wie du es vorhin auch gesagt hast, ist der Start erstmal dann, ja, es muss sich erstmal, ja, eine gewisse Menge an Konsolen verkaufen, damit man da eben auch viel entwickeln kann für.
Ja. Der Startpreis soll um die $200 werden. Also das Kickstarter-Modell sieht so aus, dass man ungefähr $100 rechnen soll für die Konsole. Wenn die dann irgendwann mal einzeln verfügbar sein wird, wird die so um die $100 wohl kosten oder soll halt unter $100 kosten, was ich einen okay und fairen Preis finde für so eine Konsole. Und mit Zombicide, mit diesen adaptierten Versionen, mit dieser Legacy-Version soll das insgesamt dann halt quasi so 190, 180 Euro kosten, Dollar kosten. Sprich, ungefähr auch der Europreis wahrscheinlich dann umgerechnet. Klingt erstmal viel, aber wenn man das eben aufteilt, so teure Minispiele, die auf Kickstarter verkauft werden, die gehen auch gerne mal über 100 oder über $200. Also das ist jetzt kein ungewöhnlicher Preis für Simon-Spiele auf Kickstarter. Ganz im Gegenteil, da gibt es deutlich teure Varianten.
Und ich hoffe dann natürlich auf eine Lokalisierung. Das haben sie auch gesagt, dass es schon sehr denkbar ist, dass man natürlich das Ganze dann auch auf Deutsch oder verschiedene Sprachen dann machen kann, gerade weil man ja durch das Tablet ja prinziplos diese Texte übersetzen müsste.
Genau, haben sie auch schon gesagt, das Material wird sprachneutral sein natürlich und in den Apps wird es auf jeden Fall Untertitel geben, das haben sie schon gesagt, das ist relativ sicher. Und ob dann deutsche Sprachausgabe dazu kommt, das hängt dann halt so ein bisschen von den Kickstarter-Pledges ab, denke ich mal. Ja, also wahrscheinlich wird es dann einfach Goals geben, ab dem und dem Moment können wir uns auch nochmal vorstellen, die Sprachausgabe quasi neue Sprecher ins Studio zu holen, aber das ist ja nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Ich nehme auch gerne den Sprecher von Futurama. Da habe ich kein Problem mit.
Ja. Also ich freue mich wirklich drauf. Also danach so, da war ich ein bisschen.
Und ich mag Zombicide noch nicht angefixt. Mal so richtig. Also, aber auf diese Version freue ich mich wirklich sehr.
Ja, durch die Geschichte hat es für mich aufgewertet, weil ich einfach dann wissen wollte, okay, da haben sich was einfallen lassen, wie geht das weiter? Also da steckt was dahinter und das ist auch explizit dafür geschrieben worden. Also das ist wirklich eine eigene Zombicide-Version für diese Tiburu-Konsole.
Ja, also ich war ein bisschen kritisch am Anfang, weil so Versuche gab es ja schon öfter. Wir hatten vor Jahren mal bei Cosmos war das, glaube ich, oder Ravensburger war das auch, wo man oben die Handykamera so rein hat, die das dann von oben runter gefilmt hat und dann eben registriert hat, wo die Figuren stehen. Im Ansatz war das vielleicht eine denkbare Möglichkeit, aber in der Praxis hat das Ding überhaupt nicht funktioniert. Also das Plastik ist fast geschmolzen, weil das Handy so heiß wurde. Man hatte ständig diese Kamera da oben, das war überhaupt nicht praktikabel. Davor gab es ja so Sachen, die dann eben mit Berührungssensoren gearbeitet haben. Die haben bei mir nie richtig funktioniert. Also bei meinen Händen hat es nie irgendwie sich ausgelöst. Da hat man immer die Figuren da 100-mal draufgestellt. Und Tiburu ist jetzt wirklich mal ein technischer Ansatz, wo man sofort das Gefühl hat, alles klar, das behindert mich nicht in meinem Spiel, sondern das gibt mir tatsächlich was hinzu. Deswegen bin ich da.
Es gab mal die Ibio-Konsole vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du da noch dran erinnern kannst. Die hat eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber die kam auch nicht so richtig auf in den Markt rein. Also da war es auch, glaube ich, so die Hürde zu hoch, so viel Geld auszugeben. Ich glaube, da haben wir jetzt auch eine ganz andere Konstellation und eine ganz andere Möglichkeit als damals noch mit der Videokonsole, die nämlich auch schon Sound hatte und auch schon das, dass man Figuren hinstellen konnte und es wusste, wo man sich hingestellt hat.
Da gab es doch noch die mit dem Stift. Die gab es doch auch mal.
Genau.
War das das?
Ja. Nee, da war kein Stift dabei, sondern es war wirklich eine echte Konsole, wo man so Memory Cards dann reingesteckt hat, die je nachdem auch mit Sprachausgabe war, also hat mit einem gesprochen und auch die Regeln erklärt, also die Ideen waren da, aber die haben sich eher auf diesen Massenmarkt konzentriert. Und da war es, glaube ich, einfach die Hürde auch viel zu hoch, die haben den Mehrwert nicht gesehen und ich glaube, das andersrum zu gehen, also erstmal von denen, die bereit sind, viel Geld auszugeben, von Haus aus für ein Spiel, weil ich glaube halt einfach nicht, dass die 0815-Person, die ins Geschäft geht und dann so eine Konsole sieht, sagt, $100, ich möchte irgendwie ein Spiel kaufen für mein Kind oder irgendwie sowas. Und die greifen dann nicht eher zu sowas, sondern dann doch zum Standardspiel erstmal. Ich glaube, der Weg muss andersrum gehen, erstmal über die Experten.
Klar. Da haben sie mit Simon aber auch genau den richtigen Partner jetzt, weil Simon ja immer diese riesen tollen, coolen Minis hat. Die haben ganz viele Dungeon-Crawler-artige Spiele, die perfekt auf diese Konsole passen. Und wenn sie damit jetzt diese erste Welle erstmal finanzieren, die erste Runde über die Nerds und über die Freaks und Geeks zu gehen, ist, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung. Und dann kann sich das Ding auch weiter öffnen für normale Gesellschaftsspiele. Also ich glaube, die sind da auf dem richtigen Weg. Wir werden das weiter beobachten. Also ich bin schon sehr gespannt, wenn der Kickstarter dann losgeht und wir das Ding dann auch mal in den Händen halten. Also davon könnt ihr ausgehen, dass wir uns das bestellen werden und anschauen werden, wenn es fertig ist, dann werden wir natürlich auch nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Teburo, A New Evolution in Board Games. Ich bin gespannt. Hat uns auf jeden Fall überzeugt. So, das war das Highlight, unser Schwerpunktthema heute bei Librett, aber natürlich gab es auch noch ein paar andere Trends. Das jetzt als Trend zu bezeichnen, würde ich nicht sagen. Also es ist weiterhin so, dass Elektronik in Videospielen fast gar nicht stattfindet. Also so diese, was wir in den letzten Jahren und vor einigen Jahren eben eher so gesehen haben, dass immer mehr Begleit-Apps kommen, dass Spiele sich ein bisschen öffnen in die Hybrid-Richtung, das wurde in Nürnberg wiederum nicht bestätigt. Also es gab einfach nichts in dem Bereich, also außer die zwei üblichen Verdächtigen, Hyber und Rudy Games, die aber nicht da waren, gibt's einfach nichts. Also die großen Verlage machen da.
Rudy Games war da. Nichts.
Also Rudy Games war da, aber ja, nichts Neues, glaube ich. Ja. Also von daher, das ist weiterhin eine Nische.
Genau, aber du hast gerade gesagt, eben die Evolution von Brettspielen. Wir gehen schon in so eine Richtung. Evolution war ja die deutsche Übersetzung von Legacy. Und da hat sich schon was getan, weil da gab es zumindest eins, was uns eben aufgefallen ist. Das war das Mini-City von Cosmos. My-City, Entschuldigung. Und da war es nämlich schon so, dass sie da versucht haben, diesen Legacy-Mechanismus jetzt eben familientauglich zu machen. Und da bin ich ein bisschen gespannt drauf, weil das ist ja schon so ein Versuch. Das haben wir schon bei Fabelsaft zumindest so ein bisschen gesehen. Da war es aber noch kein richtiges Legacy. Aber jetzt darf wirklich auch mal zerrissen und geklebt werden und was verändert werden. Und das eben auf einem Familienlevel. Das ist so, dass wir so eine Stadt haben und da eben dann Plättchen drauflegen und unsere Stadt eben so vergrößern. Und dann hat man verschiedene Umschläge, die das Spiel dann fortschreiten lassen. Man bekommt also immer andere Sachen dazu und die Regeln werden dadurch verändert und Entscheidungen werden auch getroffen und es werden Aufkleber auf deinem Tableau, eben deine Stadt so draufgeklebt. Das war etwas, wo ich mir gedacht habe, das ist schön, das ist vielleicht so, ja, doch etwas, was bisher gefehlt hat in der Richtung. Wir hatten noch Magical Legacy gab es in Essen schon, das vielleicht auch in diese Richtung geht. Also haben wir im Prinzip schon so zwei Vertreter. Und das ist natürlich schon, was mich ein bisschen freut, dass man versucht, auch dieses Konzept, was uns beide ja so begeistert, so ein bisschen familientauglicher zu machen.
Ja, ich bin gespannt, ob es halt dann auch trägt. Also ich fand jetzt dieses My City, was ich da jetzt so bis jetzt gesehen habe, was das eigentliche Spielkonzept angeht, das war halt schon sehr runtergebrochen auf ein einfaches Spiel. Ich weiß nicht, ob da der Legacy-Charakter so viel dazu beiträgt. Kann man natürlich erst beantworten, wenn man es dann gesehen hat. Vielleicht ist es auch wirklich Absicht, dass der Grundmechanismus ganz, ganz, ganz einfach ist. Im Prinzip nur so ein kleines Puzzle, ja, dass du da so Teile dahinlegst und deine Stadt baust. Und ich bin halt echt gespannt, wie viel diese Legacy-Variante da dazu bringt, ob man da wirklich den großen Reiz hat. Also ich freue mich zwar drauf, aber ich bin noch sehr, sehr skeptisch, ob das sich so trägt über so viele Partien, weil das wird man ja dann ungefähr 24 Mal spielen müssen, um da durch zu sein. Und wenn dann der Grundmechanismus nicht funktioniert oder langweilig ist, dann ist halt doof. Mal gespannt.
Ja. Ich hab das gleiche Gefühl wie du, deswegen muss ich da eben mal drauf gucken, dann wie es dann wird. Und zwar, mir fehlt die Geschichte. Und zwar ich hatte ja schon so ein bisschen drauf geguckt und ich glaube, mir fehlen diese Entscheidungen. Also, dass man wirklich so eine Entscheidung trifft, die Geschichte in verschiedene Stränge oder sowas ablaufen lässt. Ich glaube, das gibt es nicht. Und das ist für mich aber ein großes Element von Legacy, was es eben auszeichnet. Dass ich mir irgendwann später dachte, ach, hätte man damals mal das und das nicht gemacht, dann würden wir jetzt hier ganz woanders stehen. Es besteht eben nicht nur daraus, dass ich irgendwie Aufkleber setze oder irgendwelche Karten zerreiße. Das ist nur so für mich eine Begleiterscheinung. Wissen wir natürlich noch nicht, also das müssen wir uns genauer dafür anschauen, aber das ist auch das, wo ich eben skeptisch bin und gucken muss, wie das dann ist.
Ja, aber immerhin einen Schritt näher vielleicht mal zum Siedler-Legacy. Also wir sind ja immer die Cosmos dann vor Ort, die Pressevertreter dann nerven, so nach dem Motto, hey, 25 Jahre Siedler, da kann man noch mal eine Legacy-Variante machen. Haben ja auch Klaus Teuber direkt mal angesprochen, er hat das ja verneint, er hat gesagt, funktioniert für ihn nicht, er will das gar nicht machen. Deswegen My City Legacy geht ja vielleicht so ein bisschen in die Richtung, das zumindest mal die Fühler auszustrecken, ob diese Legacy bei der Zielgruppe ankommt und wenn das gut ankommt, vielleicht gibt es dann doch nochmal ein Siedler Legacy. Ich gebe die Hoffnung nicht aus, nee, weil ich glaube nach wie vor, dass das dort perfekt passt, aber naja, mal gucken. Genau, ein weiterer kleiner Trend war auszumachen, das war aber die letzten Jahre auch schon so, dass es wirklich jeder Verlag, der was auf sich hält, also alle versuchen jetzt irgendwie an diesen Escape-Raum-Trend anzuknüpfen. Der große Erfolg der Exit-Serie hat ja sogar Verlage dazu bewogen, die sonst nur Puzzles machen, auch Escape-Exit-Rätsel auf Puzzles zu münzen. Also es gibt inzwischen alles mit irgendeinem Escape, mit irgendeinem Thriller, mit irgendeinem Krimi-Thema. Das ist fast durchgängig in Nürnberg jetzt auch wieder beobachten zu gewesen. Wie sagt man da? Beobachten zu... konnte man beobachten, ja. Dass wirklich fast überall irgendwas mit Krimi und Escape oder in irgendeiner Verbindung zu sehen war. Das war wirklich krass. Ja.
Ich sag dazu immer Eventspiele, also irgendwie Spiele, die wirklich einmal nur spielbar sind und die dir aber irgendetwas bieten, das diesen Abend einmalig macht. Und ich glaube, das ist doch so ein Trend, der hat sich schon abgezeichnet die letzten Jahre, ja. Aber der geht weiter. Und das sieht man auch wirklich dadurch, dass die ganzen Verlage auch immer versuchen, sowas in ihr Portfolio aufzunehmen. Also jetzt haben wir auch zum Beispiel bei Moses, die bringen zwei Escape-Spiele raus. Hoch bringt ein Escape-Spiel raus mit Psychiatrie des Schreckens. Und auch die Krimispiele gehen in diese Richtung eben, wo man einen vorgefertigten Kriminalfall hat, den man entweder als Krimi-Dinner spielen kann oder wo es eben wirklich darum geht, dass man selber Ermittler ist. Das ist sowas, ja, das kommt mehr und mehr, man nimmt das auf und das ist natürlich ein schöner Trend, der sich da bemerkbar macht. Also ich finde das eine sehr schöne auch Herangehensweise an Brettspiele, dass man mit sowas vielleicht mal einsteigt und so rankommt und dann merkt, wie viel Spaß das eigentlich macht in diese Richtung. Ich glaube nämlich immer noch, dass es so ein Einsteiger-Ding ist, das so ein bisschen verbindet.
Also seit Exit ja auch nominiert gewesen ist oder empfohlen wurde, hat es ein Riesendings ausgelöst. Also Leute sprechen mich auch an, die sonst wirklich gar nichts mit Brettspielen zu tun hatten, die halt dann Escape-Räume, Exit-Räume auch in echt kennen. Also das ist wirklich ein Multiplikator, der wirklich, glaube ich, auch neue Leute an das Hobby heranführt. Von daher bin ich da, genau wie du, total begeistert. Und ich finde auch, dass es völlig in Ordnung ist, weil es gibt so viele Themen, so viele Möglichkeiten, so viele Varianten, auch so ein Thema aufzugreifen. Und das, die unterscheiden sich ja auch alle in ihrer Form, in ihrer Mechanik, in ihrer Aufmachung. Also von daher bin ich da echt angetan und da bin ich auch noch nicht übersättigt. Ich mache sowas weiterhin sehr gerne. Und eine Anekdote, die da nett zu beobachten war, ich habe ja schon angesprochen, die Exit-Spiele, klar, kennt ihr. Und dann, die heißen ja Exit-Games. Und dann gab es ja Puzzle von Ravensburger, die machen natürlich auch Brettspiele, aber ihre Puzzles sind halt ein großer Seller. Da gab es dann wirklich auch Exit-Puzzles, die dann so funktioniert haben, dass man Puzzle gelöst hat mit 200-400 Teilen. Und dann, wenn das Bild fertig gepuzzelt war, dann konnte man darauf wie so einen kleinen Exit-Raum machen. Also es war dann halt ein Bild, bei dem verschiedene Rätsel und immer wenn du ein Rätsel irgendwie gelöst hast, was weiß ich da, verschiedene Substanzen zu sehen und dann hast halt irgendwie ein Muster erkannt und damit mit dieser Information konntest du wieder das nächste Rätsel lösen, irgendwelche Symbole und sowas zu machen. Hat funktioniert, hat sich auch gut verkauft. Die haben dann auch einen Exit-Adventskalender gemacht, der aber nichts mit der Exit-Marke von Cosmos zu tun hat. Das wussten irgendwie viele gar nicht. Also mich haben total viel angesprochen. Ach, von Exit gibt's jetzt auch einen Adventskalender. Und da hat sich Cosmos gedacht, na gut, das können wir auch. Also wenn ihr jetzt Exit-Puzzles macht, dann machen wir halt auch Exit-Puzzles. Ich musste wirklich sehr lachen. Da sind wir da bei Cosmos über den Stand gegangen. Und dann gab es so neue Packungsgrößen von den Exit-Spielen. Die sehen auch so aus, aber halt so ein bisschen länglicher. Und dann schaut man so zweimal hin und dann steht da wirklich drauf, dass da jetzt Puzzles drin sind. Und ich finde es so eine witzige, naja, so eine stumme Fehde, die da zwischen diesen zwei Verlagen gebettelt wird. Und diese Exit-Puzzles funktionieren jetzt so, dass sie so ein bisschen die Grundbasis ist wie bei den normalen Exit-Spielen. Aber du sollst dann innerhalb dieses Abenteuers kleine Kästchen, kleine Umschläge bekommen, wo Mini-Puzzles drin sind mit 100 Teilen. Und viermal im Spiel wirst du quasi unterbrochen, in Anführungszeichen, musst dann puzzeln und ich gehe mal davon aus, dass dann dort halt wahrscheinlich wieder Hinweise sind, wie es weitergeht.
Genau, also da sind aber auch dann eben mehrere Komponenten mit dabei bei diesen Exit-Puzzles. Man muss immer sagen, welches das sind. Also anscheinend ist Exit an sich kein Begriff, den man so schützen kann, glaube ich. Ja, sonst hätten die das nicht so leicht machen können. Also die von Cosmos eben haben dann aber dieses Konzept, dass man eben noch zusätzliche Sachen dazu hat. Und das spricht mich halt an, weil ich bin nicht der Puzzler. Mhm. Und ich habe als Ravensburger mich hingesetzt und das waren so viele Teile. Und da war ich schon ganz froh, als ich gehört habe, okay, es sind mehrmals 100 Teile, dann geht das schneller. Also dann kann ich das schnell zusammenpuzzeln und ich bekomme noch Material dazu. Seltsame Teile und irgendwelche Dinge.
Die Drehscheibe ist wieder dabei, genau.
Richtig, genau. Und das habe ich dann schon mehr angesprochen. Also, dass ich da dann auch wieder mich dran traue, nicht ein Puzzle zu machen.
Ja, aber ich finde es amüsant, das eben so von außen zu beobachten, wie es jetzt hin und her geht. Weil Cosmos hat, glaube ich, noch nie ein Puzzle gemacht.
Nee, genau, richtig. Ja. Aber jetzt. Und am Adventskalender machen sie auch.
Es ja, genau. Es gibt jetzt auch den richtigen Exit-Adventskalender, ja, also mit der Originalmarke. Ja. Ach ja, sehr schön. Gut, immer noch aber sonst sehr freundlich. Also es war keine, auch wenn es so ein bisschen wie so eine Aufrüstung erscheint, ist es halt so ein bisschen augenzwinkernd auch zu beobachten.
Ja.
Kann man schon auch verstehen, dass man da sich ein bisschen angefressen fühlt und dann da zurückschlägt. Wenn wir gerade bei Cosmos sind, ist es zwar eigentlich nicht unser Metier, weil Kinderspiel, aber an einer Sache sind wir dann auch hängen geblieben. Es gibt tatsächlich noch komplette Neuentwicklungen in dieser Branche und wir standen wirklich mit offenem Mund vor Dodo, diesem Kinderspiel. Spiel, wo wir dann beide danach wirklich so, hoffentlich machen sie auch ein Spiel für Erwachsene daraus. Vielleicht magst du noch mal kurz beschreiben, was uns so fasziniert hat an diesem Dodo-Ball.
Ja, und zwar haben die etwas eigen entwickelt und zwar sieht das aus wie ein Ei, also ein bisschen Flummi kleiner vielleicht.
Oder? Flummi.
Ja, also so sieht es all aus. Es ist so ein bisschen, auf jeden Fall nimmt man das und legt das dann einfach auf so eine Schräge. Und am Anfang liegt das einfach dann so da, weil die Schräge ist nicht wirklich groß und plötzlich bewegt sich ein kleines bisschen. Und ein kleines bisschen nach links. Und dann guckt man so, hey, Moment, man bewegt sich das jetzt plötzlich und dann guckt man wieder und bewegt sich wieder ein bisschen. Und plötzlich bewegt sich ein bisschen mehr und dann bleibt es wieder stehen. Man denkt, ach, jetzt bewegt sich es gar nicht mehr. Und dann geht es wieder ein bisschen weiter. Und dann kommt man natürlich gleich drauf, Moment, also diese Flummi, dieses Ei muss irgendwie hohl sein, da drin muss irgendwas sein, was eben auslöst, dass es sich dann immer wieder so ein kleines bisschen bewegt. Und das fand ich interessant, weil das habe ich so in dieser Form noch nicht gesehen. Das ist wirklich so ein Hingucker, weil das dem halt widerspricht, was man eigentlich sonst so kennt. Also ich glaube, es ist fast ein physikalisches Ding, weil normalerweise siehst du halt irgendetwas, was bewegt sich, es rollt irgendwo runter, eine Murmel rollt irgendwo runter, diese Bewegung kennt man. Aber die ist so unintuitiv und deswegen ist es so ein Hingucker, weil da schaut man hin und sagt, ach, jetzt ist aber stehen geblieben. Ach nee, es geht doch weiter, okay, die bewegt sich doch.
Ja, und vor allem dachte ich halt, da ist ein kleiner Motor drin. Also es gibt ja so Kinderspielzeuge, die schaltest du ein. Für Katzen gibt es sowas auch, dass die halt so unberechenbar durch die Gegend rollen, indem dann halt innen drin so ein kleines Gewicht ist, so ein Motor, der halt so ein Gewicht, so ein Schwungrad irgendwie andreht und dann bewegt sich der Ball wieder so ein bisschen. Dann dachte ich halt, ja, okay, was ist das jetzt? Warum staunt ihr alle so? Da ist halt ein kleiner Motor drin. Und dann nehme ich das Ding in die Hand so, Moment mal, das ist ja wirklich nur so Flummi-Material. Da ist einfach irgendwie, Und dann war ich völlig baff, wie das funktioniert. Sie wollten uns auch nicht ganz verraten, wie es geht. Sie haben da wohl jahrelang chemisch dran rumgearbeitet und wirklich geforscht, so ein Material zu machen, wahrscheinlich mit so einem flüssigen Kern. Anders kann ich es mir auch nicht erklären.
Das haben sie verraten. Es sind Flüssigkeiten, es sind unterschiedliche Flüssigkeiten. Das, soweit weiß man es aber nicht, welche und wie das dann genau aufgebaut ist. Und
die sowas. Aber so zähflüssig sind, dass es halt so unregelmäßig sich bewegt, ja. Großartig.
Und das ist etwas, ja, und das ist auch etwas, das könnte man eigentlich in jedem Spiel einsetzen, um die Zeit zu ersetzen, um diese klassischen Zeituhren zu ersetzen, weil das dadurch einen gewissen, eine Spannung erzeugt. Also wann geht dieses weiter? Also das fand ich halt so schön, weil bei jeder Zeituhr sonst siehst du genau, wann ist es vorbei. Also man sieht die Zeit ja runterlaufen und hier wäre es auch sowas, das wird das ein bisschen aufhalten, wenn man weiß nicht genau, wie es sich bewegt. Das ist dieser Überraschungsmoment. Und da war ich fast wieder so ein bisschen, das sage ich ja immer wieder, dass Kinderspiele so tolle Konzepte haben und ich manchmal schade finde, dass da so wenig für Erwachsene übertragen wird, weil da sind so viele tolle Ideen, was mit Material gemacht wird und was für Konzepte da reinkommen. Und ich vermisse das manchmal ein bisschen in der Erwachsenenwelt.
Ja, absolut. Und bin gespannt, ob sie damit was machen. Ich meine, wenn es jetzt wirklich teuer war in der Entwicklung, dann warum nicht? Also wie du schon gesagt hast, man kann sich ja, das muss ja nicht so ein Ei oder ein Ball sein, der irgendwo runterrollt, sondern es kann ja wirklich auch als Zeitmesser oder sowas dienen oder als Unsicherheitsfaktor, der dann irgendwann runterfällt und solche Geschichten. Absolut. Genau, wollte ich an der Stelle noch kurz erwähnen, weil wir halt gerade bei Cosmos waren. Ja. Sehr schön zu sehen.
Sonst über die Trends selber, das ist schon so, das hast du jetzt gerade als Beispiel genannt, ansonsten ist mir jetzt wirklich nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, das begründet was Neues. Also das habe ich jetzt nicht beobachtet auf dieser Messe, dass ich irgendwie sagen würde, das ist jetzt ein neuer Trend oder eine ganz neue Idee, also das habe ich noch gar nie gesehen oder sowas. Ja, bis auf die Tiburo, aber da haben wir ja schon den Schwerpunkt drauf gelegt. Aber ansonsten habe ich jetzt selber nichts, fällt mir nichts ein, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, wow, das ist etwas, das habe ich so noch nicht gekannt.
Nee, auch Thema oder so. Manchmal gibt es ja dann irgendwie 3 Mars-Spiele gleichzeitig oder irgendwelche genau. Spiele mit Tieren, Zoos, was auch immer. Also gab es jetzt diesmal nicht so offensichtlich, dass man sagt, oh, da kommen 5 Spiele gleichzeitig raus mit Weltraumthema oder so. Nee, war sehr durchmischt, ja. Was auf jeden Fall wir aber auch noch komplett gespielt haben, deswegen haben wir das jetzt auch nochmal hier aufgenommen in die Folge, ist Palio bei Hans im Glück, weil klassischerweise traditionell in Nürnberg gibt es den Verlag Hans im Glück, der fast als einziger immer ein komplett fertiges Spiel dabei hat, aber dann auch nur eins und die anderen Pressetermine sind eher so, dass man hingeht, die Frühlingsneuheiten anschaut, dann sind 1, 2 sind fertig, ein paar andere gibt es vielleicht nur erstmal noch Konzepte oder Prototypen und so weiter und man nimmt recht wenig mit und im Gegensatz zu Essen, wo dann halt die Spiele wirklich auch dann für den Markt schon da sind, wo nebendran ein Verkaufsstand ist, gibt es in Nürnberg ja gar nicht und Hans im Glück hat halt immer genau ein neues Spiel, was dann meistens auf der BerlinCon oder auf der Spiel doch mal in, wo ist die, Duisburg, dann verkauft wird. Und das war jetzt Paleo. Wir haben im Vorfeld nur einen Termin gehabt, ein neues Hans im Glück Spiel und naja, ich meine, wenn man ein bisschen in der Brettspielszene unterwegs ist, neue Spiele von Hans im Glück will man eigentlich immer spielen, weil das ist so immer ein kleines, da sind meistens irgendwie auch schöne Sachen dabei, Perlen dabei, interessante Sachen dabei, eher für den Kennerspielbereich und aufwärts, würde ich sagen. Und die haben uns jetzt wirklich überrascht mit Paleo, ein sehr ungewöhnliches Spiel für Hans im Glück. Es ist nämlich ein kooperatives Familienspiel, würde ich tatsächlich sagen. Paleo. Keine Diät übrigens, es hat nichts mit Diät zu tun.
Ja. Das war wirklich überraschend, denn kooperativ ist, glaube ich, das allererste Mal überhaupt in ihrem Verlagsprogramm. Und es funktioniert so, dass wir, ja, wir sind in der Steinzeit oder zumindest irgendwie in diese Richtung, hätte ich das jetzt eingeordnet.
Ja, es gibt auf jeden Fall Paleo-Dingsbums. Diese Phase heißt auch so Paleo.
Ja, genau, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Zeit das entspricht. Aber ich glaube, es ist Steinzeit. Egal.
Warte, ich gucke. Paläozoikum, so heißt die Phase.
Okay, dann sind wir in der Zeit. Und dann zwei Steinzeitmenschen, Urzeitmenschen, so kann ich sagen, Urzeitmenschen vor uns. Die haben gewisse Fähigkeiten. Einer kann zum Beispiel besser jagen, der andere kann zum Beispiel besser irgendwas entdecken und sowas. Und wir haben jeder von uns ein Kartendeck. Und wir dürfen uns eine von den nächsten 3 Karten aussuchen. Da sieht man schon, in welche Richtung es geht. Da könnte entweder ein Wald sein oder es könnte, was waren das sonst noch, ein Gebirge sein. Da kriegt man eher Stein bei dem Gebirge. Oder beim Wald, da findet man eher Nahrung oder eher Holz. Das sind so die Möglichkeiten.
Dann sucht man sich eben eine aus. Oder Tiere oder was auch immer, genau.
Genau, und jeder von uns macht das, sucht sich eins aus, deckt die dann um und dann steht irgendwas drauf. Zum Beispiel, ich habe Mammut gefunden, aber das Mammut, da bräuchte ich eine Stärke von 4, das schaffe ich alleine nicht. Ich habe bloß eine Stärke von 1, weil ich habe nur einen Soldaten. Habt ihr noch irgendwas? Habt ihr Speere oder könnt ihr irgendwas machen, um es zu unterstützen? Wenn ihr mich aber unterstützt, dann könnt ihr euren Auftrag, den ihr gerade gemacht habt, gerade vor euch habt, nicht machen. Ja. Und dann geht es halt immer rum. Das hat mir nämlich gut gefallen, das Kommunikative wird da wirklich gestärkt. Weil jeder guckt, was hat denn der andere? Was ergibt denn hier am meisten Sinn, was wir gemeinsam machen? Wie kriegen wir das beste Ergebnis aus dem Ganzen raus?
Ja, war eine schöne Mischung, weil man erstmal selber entscheidet, wo man hingeht. Also ich habe heute den Plan, diese Höhle zu erforschen. Dann dreht man um und dann sehe ich, oh, ich muss aber dir helfen. Ich kann wohl doch nicht zur Höhle. Oder wir wägen dann ab. Naja, cool. Also vielleicht hilft dir einfach mein Nebensitzer, dann kann ich das trotzdem machen. Was ist das Beste für uns als Gruppe? Also ja, dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir sind ein Stamm von ersten Menschen und wir müssen irgendwie um unser Überleben kämpfen und war thematisch auch schön eingebettet, dass wir eben erstmal nur mit so einem Lagerfeuer anfangen und je nachdem in dem einen Wald findest du dann Stöcke, mit den Stöcken kann man dann craften gehen, kann man dann erste Fackeln und Speere machen, um unsere Stärke des Stammes irgendwie zu vergrößern, dass wir sagen, okay, den Mammut schaffen wir heute nicht, lass den mal links liegen, wir müssen uns erstmal um Speere kümmern und sammeln halt erstmal Beeren, damit wir das essen können und morgen gehen wir jagen und dann schaffen wir vielleicht den Mammut. Ja, das war thematisch total schön, total nachvollziehbar. Man spielt nämlich mehrere Tage. Immer wenn ein Stapel durch ist, ist es ein Tag gewesen. Dann wird gemischt und dann geht's wieder von vorne los. Und halt immer an der Nacht gibt's halt gewisse Ziele, die wir erreichen müssen. Wir brauchen so und so viel Nahrung, wir brauchen so und so viel Unterschlupf. Also sprich, wir müssen irgendwie es schaffen, ein Zelt zu bauen oder eine Höhle so aufzuarbeiten, dass wir da drin übernachten können, damit wir die kalte Nacht überleben. Und kennt man natürlich auch aus Videospielen und so, aber hatte ein total enges, kooperatives Spielgefühl erzeugt sofort.
Du hast gerade schon gesagt, das ist ja wirklich thematisch. Ich finde das immer sehr schön, wenn ein Spiel es wirklich schafft, wenn ich mich über das Spiel unterhalte, in der Sprache auch, und ich sage, hast du so einen grünen Marker oder hast du so irgendwas? Nee, ich habe wirklich gesagt, oh, ich habe hier einen Mammut. Also, und du hast noch einen Soldaten übrig oder du hast noch Speere und sowas. Das finde ich immer, wenn das ein Spiel schafft, dass ich wirklich auch diese Sprache verwende und mich so ein bisschen versetzt fühle da in diese Zeit und auch wirklich halt die Figuren dann sehe, dann hat es eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Und das hatte ich hier. Also das hat funktioniert.
Und es werden Geschichten erzählt über Thematik. Das ist ja oft auch anders bei Brettspielen. Also ganz oft gibt es ja irgendwie klare Mechaniken. Ja, gib mir mal davon zwei, wie du schon gesagt hast. Und dann dreht man eine Storykarte um, die dann es halt irgendwie begründet. Aber hier war es eher andersrum. Durch die Mechanik entstehen nämlich Geschichten. Ja, weil dann habe ich ich habe eine Höhle gefunden und die könnten wir ausbauen, dann kriegen wir einen Zelt-Icon-Marker, der symbolisiert aber halt, dass wir uns kein Zelt gebaut haben, sondern dass wir halt diese Höhle, indem wir, wenn wir den Bären besiegen, haben wir nicht nur Essen, sondern haben auch die Höhle, in der wir übernachten können. Oder ich renne in den Wald und komme dann aber auch nicht mehr raus, denn ich bin in eine Falle gerannt. Ich bin auf einmal, stehe ich einer Wolfsherde gegenüber und brauche dringend eure Hilfe, weil ich muss diese Situation lösen. Die Mechanik sagt dann, du darfst hier nicht weg, wenn du das jetzt nicht besiegst, wenn du diese nicht verscheuchst, dann bekommst du halt Schaden. Und was haben wir für Möglichkeiten? Entweder wir kämpfen zusammen gegen diese Wolfsherde oder du hast eine Fackel dabei, weil die Wölfe haben Angst vor Feuer. Wenn du eine Fackel hast, passiert dir nichts, weil du dich einfach verscheuchen kannst, die Wölfe. Aber du kommst aus dieser Situation nicht raus. Wir müssen irgendwie eine Lösung gemeinsam dafür finden. Und das sind so nachvollziehbare Mechaniken, die aber gleichzeitig eben auch den Tag nach erzählen, was wir als Gruppe erleben. Fand ich total stimmungsvoll.
Und dann ist es auch mit einer Kampagne, also ich weiß gar nicht mehr, wie viele das sind, aber das nächste Spiel, wenn man das eine geschafft hat, gibt es andere Aufgaben. Also das geht dann eben weiter. Also das wird vielleicht keine Geschichte erzählen, aber zumindest andere Aufgaben eingeben. Also das nächste Mal geht es vielleicht nicht darum, dass wir so und so viel Nahrung bekommen, sondern wir müssen noch zusätzlich ein Floß bauen oder irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, was noch kommen wird. Wir haben ja bloß diese erste Anfangspartie gespielt. Aber es war schon so, dass ich darauf Lust hatte. Also ich wollte einfach wissen, wie geht das weiter und was kommt als nächstes und inwieweit kann man mit dieser Mechanik, die es hier gibt, noch dieses Spielkonzept weiterentwickeln. Da bin ich neugierig drauf.
Und diese Kampagne ist quasi nur der erste Schritt. Also jede Kampagne beinhaltet quasi, oder jedes neue Kampagnenkapitel beinhaltet neue Module. Und diese Module kannst du aber untereinander mischen und zusammensetzen, wie du möchtest. Also das Spiel ist danach nicht durch. Die Kampagne ist nicht zu Ende erzählt, sondern du kannst dann einfach sagen, ich weiß ja nicht, was da drin ist, aber ich sage jetzt einfach mal das Mammutmodul, das Floßmodul und das Eisenmodul. Vielleicht kommen wir bis zur Eisenzeit oder so weiter, keine Ahnung. Oder das Modul, wo wir auf andere Völker treffen. Ja. Das kannst du dann miteinander mischen und dir damit auch eine Art Schwierigkeitsgrad zusammenbauen. Das heißt, es hat auch einen Wiederspielwert. Es ist nicht so, dass du nach 8 Partien dann irgendwie alles gesehen hast. Wobei, das war ein Kritikpunkt, den du hattest, diese Karten sind halt schon sehr speziell, also es gibt dann halt, keine Ahnung, ein Mammutbaby und wenn du das mal gesehen hast, dann weißt du auch, was passiert, wenn du das Baby tötest oder halt auch nicht tötest, ja, also es gibt so gewisse Elemente, die dann halt einmalig funktionieren, eine gewisse Überraschung beinhalten, wenn du das nächste Mal das spielst, hast du halt diesen Faktor schon gelernt und weißt, damit umzugehen. Das war so ein kleiner Kritikpunkt, den du hattest daran, gell?
Ja, genau. Also dass es halt schon so ist, wenn ich jetzt diese erste Partie gespielt habe, ich möchte, wenn ich die nächste Partie dann wieder spiele, das Gefühl haben, dass ich was besser mache, weil ich die Mechanik besser kann, aber nicht, weil ich das Spiel gelernt habe. Dass ich einfach weiß, okay, wenn ich diese Karte mache, passiert was Böses, also mache ich das nicht mehr. Und wenn ich diese Karte mache, passiert was Gutes, also mache ich das. Ich möchte ja eher daran anknüpfen, dass ich sage, ja, okay, ich habe jetzt was Schlaues gemacht, weil ich was Schlaues mir gedacht habe und nicht, weil ich einfach schon was weiß. Das ist was, wo ich ein bisschen kritisch bin, wo ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht. Das muss man wirklich dann gucken, in welche, ja, wie das da weitergeht, also was sich am einfallen lassen dafür. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber das war was.
Ich glaube, das wird durch die Anzahl der Module dann einfach ausgeglichen, ja, dass du einfach nicht alle Karten auswendig weißt, weil die Rückseite ist ja eigentlich immer gleich und du weißt ja nicht, was kommt. Natürlich wird es gewisse Karten geben, die eine Überraschung beinhalten, aber wir haben dann auch mal durchs Deck kurz durchgeguckt und uns ein bisschen gespoilert und da waren noch so viele Karten drin, die wir in der ersten Partie gar nicht gesehen haben, dass ich einfach davon ausgehe, die zweite Partie, es muss ja nicht mal sein, dass dann die Karte, die du schon kennst, überhaupt kommt, weil ja diese Kartenmechanik so funktioniert, dass du immer die Karten ungesehen wegwirfst und nur gewisse Karten umdrehst. Also von daher glaube ich, wird das ganz gut aufgefangen durch die Menge an Karten.
Aber wir werden sehen, drauf. Ist auf jeden Fall was, genau, was ich gerne noch spielen will und wo ich mich drauf freue.
Ja. Ja, Hans im Glück, Palio erscheint dann zur Spiel doch mal oder Spiel doch. Wie heißt diese Messe? Spiel doch?
Spiel doch.
Spätestens
Spiel doch mal sind die anderen.
Ja, das ist die Julia. Liebe Grüße.
Ja.
Das ist nicht die Messe von Spiel doch mal. Genau. Nee. Ja, ja. Das war unser Nürnberg-Besuch. Also ich meine, wir haben noch sehr viel mehr gesehen, aber das sind jetzt halt die konkreten Sachen, wo wir auch ein bisschen ausführlicher drüber reden konnten. Wir haben sehr viele Spiele jetzt auch mitgenommen, die jetzt dann die Tage auch erscheinen werden. Das heißt, wir werden sehr zeitnah auch noch eine neue Folge haben, wo wir dann auch über die konkreten Neuheiten sprechen, nachdem wir sie ein bisschen gespielt haben. Wir können ja schon mal ein bisschen teasern. Wir haben Parks auf Deutsch mitgenommen und gespielt. Das werden wir sehr zeitnah besprechen. Wavelength, das neues Spiel von Wolfgang Warsch, was bei uns als Perfect Match erscheint. Darauf freue ich mich sehr. Das soll angeblich, haben sie uns gesagt, diese Woche noch verschickt werden, auch dass wir das in den Händen halten können und spielen werden. Das wird sicherlich auch ein Thema in der nächsten Folge werden. Und es sind einige schöne neue Sachen dabei.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Also da müssen wir auf alle Fälle dann, wenn wir soweit sind, dann wieder uns treffen. Wenn ich wieder eingeladen werde.
Na, mal gucken. aber guter Hinweis noch zu Teburo. Das haben wir gar nicht dazu gesagt. Wenn du Teburo hast und ich habe Teburo und wir sitzen ja einige Kilometer auseinander mit München-Freiburg, wir können trotzdem gemeinsam spielen. Also es hat quasi auch einen Multiplayer-Modus, dass wir beide gleichzeitig Zombie-Side starten und irgendwie connecten. Und dass du dann deine Züge machst, die werden an mich übertragen und ich mache dann meine Züge. Also auch das ist möglich. Und wenn ich dich dann besuche, kann ich meine Figur, meinen tollen Shotgun, Jäger, was auch immer, mitnehmen, der dann, was weiß ich, die Waffen gespeichert hat auf diesem RFID-Chip, die Stats gespeichert hat. Also bei einem Legacy-Spiel kann ich quasi auch mit meiner Figur dann bei euch einsteigen, wenn ich dich besuche. Und das sind so Sachen, die ja sonst auch nicht möglich sind. Stichwort abspeichern auch.
Ja, stimmt.
Also wirklich zuklappen, die App hat sich genau gemerkt, wo alle Figuren stehen, man kann abräumen, man kann essen, man kann ein paar Tage später an genau der Stelle weiterspielen.
Ja, sie haben schon tolle Ideen, also das muss man schon ihnen zugute halten, ja.
Wunderbar. Das war's für heute mit unserem Librett-Sonderformat. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ihr habt einen Einblick bekommen auf die Messe. Vielen lieben Dank, Stefan.
Ja, sehr gerne, immer wieder.
Mehr von dir kann man natürlich lesen auf krimimaster.de und wir hören uns hoffentlich morgen an dieser Stelle wieder, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken und dann bekommt ihr nicht nur diese Sonntagsfolge frei, sondern eben auch alle Folgen unter der Woche von Montag, Mittwoch und Freitag. Vielen lieben Dank für alle, die uns da schon unterstützen. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.
Ciao.